SRF3 Fokus.
Präsentiert von Ramseyer Apfelschorle.
Wieso soll ich mich entscheiden, wenn ich beides kann? Das hat sich Kathrin Lehmann gesagt und gerade auf eine doppelte Sportkarriere gesetzt. Die 32-jährige Zürcherin hat jahrelang parallel in der Fußball-Nazi und in der Eishockey-Nazi gespielt. Und heute Abend, einen Monat nach ihrem Rücktritt aus der Hockey-Nazi, ist sie zu Gast hier im Fokus. Mein Name ist Franziska von Grüningen. Kathrin Lehmann, ein sportliches Wochenende mit ganz viel Fernsehmannensport liegt hinter uns. Champions-League-Finale war WM-Final von der Eishockey. Mann, Dennis mit dem Roger Federer, Tom Lüthi hat gewonnen beim TÜV-GP. Was hat sie mögen vor den Fernseher locken von diesen sportlichen Events?
Nur das Champions-League-Finale von den Herren. Und ich habe notabene natürlich am Donnerstagabend das Frauen-Champions-League-Finale mit Lara Dickenmann auch live im Stadion verfolgt und sämtliche Beiträge natürlich gelesen und geschaut. Und sonst habe ich eigentlich, der Sonntag ist für mich immer so ein Gageli-Tag und darum schaue ich eigentlich nicht so gerne Fernsehen.
Gageli-Tag, gibt es das bei einer Frau wie Ihnen? Was machen Sie da?
Ja, nichts oder das, was ich will. Ja, und es ist wichtig, also ich habe wirklich sehr viel zu tun oder vor allem auch während meiner Sportkarriere bin ich viel immer unterwegs gewesen. Aber das ist, glaube ich, so das Geheimnis vom Erfolg, dass man ab und zu weiss, auch ich habe das Handy vergessen und man ist halt einfach nicht erreichbar.
Eben gestern Abend der Eishockey-WM-Final von den Männern. Einmal mehr ohne die Schweizer. Die sind schon in den Gruppenspielen rausgefoult. Sie hingegen, sie haben historisch geschafft vor einem Monat. Sie haben mit dem Frauen-Hockey-Nazi-Team Bronze geholt gegen Finnland. Das ist darum historisch, weil das die erste WM-Medaille ist, wo die Schweizer Frauen überhaupt bis jetzt geholt haben im Eishockey. Was haben Sie und Ihr Team besser gemacht als die Männer? Haben Sie einen Tipp von Sean Simpson?
Also ein Tipp, grundsätzlich einfach seinen Weg weitergehen. Also ich finde die ganze Diskussion um ihn momentan sehr lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Ein Tipp, vielleicht eher als Spieler. Also es ist eine Ehre für die Schweiz zu spielen und das Jersey über die Streifen bedeutet nicht, ich gehe schauen, welche NHL-Mannschaft kann mich verpflichten, sondern das bedeutet, ich muss das Kreuz mit Leidenschaft und Stolz fühlen und da könnten, glaube ich, noch viele Spieler sich eine Scheibe abschneiden von uns.
Wieso haben denn die Frauen das Gefühl mehr als die Männer?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich ein grosser Unterschied, weil wir einfach kein Geld verdienen. Also das heisst, jede von uns, die in der Nazi spielt, ist 45 oder 50 Tage im Jahr mit der Nazi unterwegs. Und jeder, der arbeitet, kann selber aber rechnen, was das bedeutet an Ferientagen oder unbezahlten Urlaub nehmen. Und wenn man das bereit ist zu machen, dann ist es eine ganz grosse Leidenschaft. Und wenn man die Schweiz vertreten darf, ich lebe im Ausland, ich bin die ganze Zeit Botschafter von der Schweiz.
Sie leben in München?
Ich lebe in München, ja. Dann merkt man schon, was für eine grosse Ehre oder wie viel Ehrfurcht man von der Schweiz hat und wie man dann das rote Liebli auf dem Eis tragen. Also das, ja, ich merke es selber. Es ist also sehr viel Stolz und sehr viele Emotionen damit verbunden.
Sie haben sich aber entschieden, das rote Liebli nicht mehr zu tragen, nicht mehr für die Nazi zu spielen. Sie haben mit dieser Bronzemedaille auch ihren Rücktritt bekannt gegeben aus dem Eishockey-Nationalteam. Wieso war es Zeit gewesen, um jetzt zu gehen?
Also das Lustige ist ja, ich habe ja schon vor der WM gesagt, es ist meine letzte WM. Und dass ich natürlich so meine Karriere abschliessen kann, das ist unendlich schön. Ich bin 32, ich habe zwar eine fantastische Sportkarriere hinter mir und ich bin sehr dankbar. Ich habe auch Geld verdient, aber ich habe jetzt nicht so Geld verdient, dass ich jetzt 15 Porsche und 17 Häuser auf Ibiza habe. Und ich muss irgendwann einfach den Schritt, sage ich mal, in den Alltag, ins Arbeitsleben schaffen. Und die sogenannte Transition-Phase, wo man sagt, ist eine unglaublich schwierige Zeit. Also, aber irgendwann muss ich den Schritt machen, weil ich ja nicht mit 2,50 Franken würde anfangen zu arbeiten, sondern vielleicht bei 5 Franken. Und darum muss ich einfach irgendwann, bis 40 habe ich gesagt, muss ich mich so gut etablieren in der Wirtschaft, dass ich dann wieder zurück kann gehen in den Sport.
Da machen Sie sich wahnsinnig viele Gedanken, wahrscheinlich mehr Gedanken, als sich viele Profi-Fußballspieler oder Profi-Eishockey-Spieler machen. Man hört ja immer wieder von Männern, die dann mit der Karriere, nach der Karriere Probleme haben. Ist das ganz ein bewusster Entscheid gewesen, dass Sie gewusst haben, ich stehe einfach an einem anderen Ort als Profisportler stehen?
Ja und nein. Also grundsätzlich stehe ich vor dem gleichen Entscheidungsmoment wie jeder andere Profi. Wenn höre ich auf, alles im Sport zu unterzuordnen. Und der Schritt ist ganz schwierig. Vor allen Dingen, wenn man nicht irgendwie ein Umfeld hat, wo einem ganz nüchtern vielleicht auch strategisch beratet und einfach sagt, du, aber irgendwann musst. Also es ist unabhängig davon, ob man sagt, ich mag noch mitheben oder nicht. Das ist gar kein Thema. Also von dem her habe ich die gleich unglaublich schwierige emotionale Entscheidung, zu sagen, ich gehe. Das andere ist einfach, ich habe... Es unterscheidet mich vielleicht, wie ich es gemacht habe. Es unterscheidet mich nicht, dass eigentlich Profisportler, wenn wir jetzt Fußball oder Hockey spielen, nehmen, nicht die gleiche Ausgangslage haben. Ich habe nebenan studiert. Ich habe mich angefangen selbstständig machen. Ich habe immer irgendwelche Projekte verantwortet, selber initiiert, gute Leute kennengelernt. Also ich habe schon angefangen, parallel anfangen, das Ganze vorzubereiten. Was mich sicher unterscheidet, vielleicht in den ersten 3-4 Jahren von den Profis, ist, ich habe nicht so ein Vermögen auf der Seite, dass ich kann sagen, ja, jetzt gehe ich mal schauen, was dann mit mir passiert, und ein bisschen Jugendtrainer und so, das geht dann schon. Aber auch alle Profis irgendwann, wenn das Vermögen aufgebraucht ist, kommen auch zu dem Zeitpunkt und denken, hoppla, was mache ich jetzt? Und ich habe halt schon früh angefangen, und darum muss ich mehr das Emotionale verarbeiten, als tatsächlich den Schritt ins Arbeitsleben schaffen.
Was heisst Emotionale verarbeiten?
Also, das tut schon unendlich weh, nicht mehr sich mit der Weltbesten zu messen. Also das ist ja ein Inhalt gewesen. Also Sport ist für mich ist klar das Austoben, das Erfahren vom Körper, das sich messen. Ich habe Mannschaftssportarten gespielt, also mit anderen zusammen das haben und das Emotionale auf ein unglaubliches Ziel zu schaffen. Und das Ziel durch physische Leistung und durch die ganzen psychischen Faktoren, also ich meine, was auf einer Bank abgeht, an einer WM oder in einer Kabine, das ist ja, jede Psychologe würde sich da irgendwie die Finger danach schlecken und sagen, oh, das müssen wir aufschreiben, aber die Lösung haben sie ja gleich nicht parat. Also es sind so viele Momente, die da aufeinander wirken. Und das zu wissen, das habe ich jetzt nicht mehr. Und auch vielleicht auch das Bewusstsein, ich will vielleicht nie mehr so gut trainiert sein, wie ich jetzt auch jetzt zum Beispiel an dieser WM gewesen bin. Das ist, also, das tut weh, oder? Weil das ist, sagen wir mal, 18 Jahre mein Inhalt gewesen.
Und was machen Sie mit dem Schmerz?
Ja, ich schreibe sehr viel. Ich habe den Jutti, meinen Hund, wo ich gehe spazieren. Ja.
Benannt nach dem Fußball.
natürlich. Und also ich rede, und das Lustige ist, ich rede auch ganz viel mit dem ehemaligen Spitzensportler, also wo man echt froh ist, wo man halt irgendwelche Sponsoren-Event mal gehabt hat und Connections hebt. Und man redet darüber, aber ich rede auch mit jungen Sportlerinnen und Sportlern darüber, die eben davor sind, ja, was mache ich? Soll ich studieren oder arbeiten? Oder wo ich so sage, gehen wir studieren. Also es ist, und aber es kommt schon, also ich höre Musik oder eben Zug fahre, ich reise sehr gerne. Das sind schon Momente, wo man so ein verarbeiten kann. Und ich mache das manchmal auch ganz gerne mit mir selber aus.
Also eben, der Sport hat ja schon in Ihrem Leben einen wahnsinnigen Stellenwert. Also wenn man mal so Ihr sportliches Doppelleben ein bisschen anschaut, was Sie alles gemacht haben, international Fußball gespielt, in der Schweiz, Deutschland, USA und Schweden, in der höchsten Liga, zuletzt bei Bayern München. Für die Nazi sind Sie bis 2006 im Fußball gestanden, im Goal gestanden im Fußball. Dann parallel dazu die Eishockey-Karriere, also eben etwas langt Ihnen nicht, wo Sie heute noch beim deutschen Meister EHC Planegg zu München im Sturm sind. Dazu haben zwei Studien abgeschlossen, deutsche Literatur und Betriebswirtschaft. Dann spielen Sie noch zwei Instrumente, Saxophon und Blockflöte. Das tönt für normal ambitionierte Menschen nach einem Übermensch. Wie macht man das?
Indem ich das mache, was ich so gerne mache. Also Sport hat mich geprägt, aber Sport hat mir auch mit Rhythmus zu tun. Ich bin mit Blockflöten aufgewachsen. Es war auch für mich immer ein Ort gewesen, wo ich mich zurückgezogen habe. Natürlich ist es vielleicht für mich einfacher gefallen, das Ganze immer ein bisschen zu managen, weil ich doch überall ein bisschen gut gewesen bin. Also ich glaube, wenn ich jetzt etwas hätte müssen von Grund auf einfach lernen, hätte ich vielleicht die Geduld nicht gehabt. Wenn man natürlich schnell irgendwelche Erfolgserlebnisse hat, dann geht das gut. Und Musik und Sport ist ja etwas, was sich unglaublich begleitet. Und darum habe ich das auch immer mitgenommen. Also leider habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so viel Musik gemacht, aber zum Beispiel Blockflöte war etwas, wo ich auch in München mir wieder eine Blockflötenlehrerin gesucht habe, damit ich einfach einmal in der Woche eine Stunde für mich kann und einfach spielen bin mit ihr. Also ein Übermensch bin ich nicht. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich sehr gut organisieren kann. Ich kann gut verhandeln. Und ich habe es dann einfach gemacht. Und natürlich, weil ich finanziell halt dann einfach mir das Ganze gut haben können büscheln, dass ich das haben können machen, habe ich das auch können machen. Mhm.
Sie scheinen eben zu allem an auch immer gut gelohnt, immer voller Energie. Wann haben Sie das letzte Mal vor Erschöpfung gebrüllt?
Vor Erschöpfung?
Mhm. Oder einfach nicht vor Glück? Nicht vor Glück.
Also nicht vor Glück. Also nicht vor Glück, wenn man jetzt dann das... Glück ist auch etwas Emotionales, aber ich habe, glaube ich, am letzten Mittwochabend gebrüllt, weil ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, dass ich aufhöre. Mhm. Also, aber er hat auch mit dazu gehabt, ich habe die WM-Bilder von Finnland nochmal angeschaut. Und da kommen natürlich die ganzen Bilder, also man weiss ja noch, wie es schmeckt, man weiss, wie es tönt hat, wie man selber irgendwie in Trance war. Und so habe ich gebrüllt, aber aus Erschöpfung habe ich eigentlich noch nie gebrüllt.
Mhm. In den Momenten, wo sie wehmütig werden, bereuen Sie dort, dass Sie diesen Schritt gemacht haben? Oder ist gleich der Rücktritt etwas, wo Sie sagen, das ist jetzt einfach, jetzt muss ich auch mit mir selber hart sein?
Also ich meine, ich kann ja eh schon etwas bereuen, wenn etwas wieder passiert ist, was ich hätte machen können. Mhm. Und bis jetzt ist noch keine WM gespielt. Also von dem her habe ich noch ein Jahr Zeit, um das Ganze verarbeiten. Bereuen, nein. Was auch sehr gut tut, ist zum Beispiel auch, ich habe halt sehr viel momentan mit Medien zu tun oder auch mit Unternehmen, die plötzlich sehr interessiert sind an mir, wo auch immer sagen, ja, sie haben im richtigen Moment den Entscheid oder den Zeitpunkt zum Zurückgehen gewählt, wo ich mir eigentlich denke, woher willst du das wissen? Ja, aber es tut dann eben gleich gut, wenn man denkt, doch, also, er kommt gut an und dann ist das auch etwas, wo ich bin sonst nicht jemand, der etwas entscheidet, was die anderen denken, mhm. Das überhaupt nicht. Mhm. Aber es sind so Momente, wo man sehr schwach ist, vielleicht weil man einfach emotional angreifbar ist, dann tun eben so Sachen recht gut.
Mhm. Ich will nochmal auf die Doppelbelastung auf dem Eishockeyfeld und auf dem Fußballrasen zu reden kommen. Ich stelle mir das so vor, im Sommer Fußball, im Winter Eishockey. Das tönt irgendwie logisch, aber da gibt es ja auch Überschneidungen. Wie haben Sie das konkret gemanagt in den vielen Jahren, wo Sie eben beides gewesen sind?
Also es gibt eigentlich drei Sachen, die wir in Karten gespielt haben. Also erstens muss man sagen, also heutzutage wäre das sicherlich nicht mehr möglich. Das Zweite war, dadurch, dass ich im Fußball im Goal war, im Hockey draussen, habe ich das physisch überhaupt prestieren können. Mhm. Weil der Hockey-Goal ist nichts anderes als ein Maximal- und Schnellkraftsportart und Hockey als Teamsport, als Spielerin genau das Gleiche. Das heisst, ich habe nicht kontraproduktiv trainiert, sondern jedes Mal, wenn ich shootet trainiert habe, habe ich auch Hockey trainiert und umgekehrt. Und außerdem tut man heutzutage ja Millionen von Geld verlochen, indem man polysportive Trainer anstellt, weil keiner mehr als einen Sportart macht, wenn man mit 14 sich schon festlegen muss. Und ich kann das halt einfach nicht mit mir machen lassen. Fußball, muss ich sagen, ist so die Sportart, wo leider nicht mehr einfach im Sommer shooten, Winter Hockey, sondern so, die ganze Jahre Sportart geworden ist. Das heisst, ich habe da immer recht jonglieren müssen. Was es aber einfach immer gegeben hat, ist, ich habe Samstagabend Hockey gespielt, Sonntag Fußball. Das hat sich von den Terminplänen meistens so ergeben. Und wenn nicht, dann hat man das ja im Vornherein gewusst. Und entweder ist das Spiel, das nicht so wichtig war, oder per Zufall ist halt das Spiel verschoben worden. Mhm. Bin ich ehrlich, das hat es auch gegeben. Und es gibt, also die WM ist eigentlich immer in Vorrundenstab vom Fußball hineingehend. Und das hat man von vornherein gewusst. Also alle, also ich habe im Fußball hauptsächlich mein Geld verdient. Alle haben gewusst, wer das Paket Kathrin Lehmann unter Vertrag nimmt. Oder wer Kathrin Lehmann unter Vertrag nimmt, hat das ganze Paket. Mhm. Und entweder sagst du ja oder nein. Mhm. Und sie haben ja dann auch gewusst, was das für positive Mitbringsel hat. Und darum ist das eigentlich gegangen. Aber es war anstrengend gewesen. Ist aber für mich, ich habe es nichts anders gekannt. Also von dem her kann ich nicht sagen, boah, das ist überirdisch oder das ist unglaublich viel, sondern ich habe nichts anderes gekannt und es hat für mich gepasst.
Mhm. Es gibt Leute, die sagen, oder nicht, es gibt Leute, die sagen, sondern man muss sagen, bei einem Mann, bei einem Spitzensportler, Fußball-Spitzensportler zum Beispiel, wäre so etwas undenkbar.
Also, nein, also da muss ich wirklich intervenieren.
Sie können sich vorstellen, Diego Benaglio im Goal in dieser Kenazi und dann auch noch als Stürmer auf dem Eis.
Kann ich mir vorstellen? Ja. Ja. Ich muss dazu sagen, in Schweden spielen fast alle Profifußballer Unihockey in der höchsten Liga. Und es gibt viele, die also auch das Potenzial halt drin haben. Nur, und das ist der Unterschied, darum wäre das nicht möglich, es geht im Herrensport um so viel Geld, dass man es jemandem etwas kann verbieten kann. Mhm. Und ich habe immer gesagt, hey, also wir reden über nicht so viel Geld, dass ihr mir irgendetwas verbietet. Mhm. Und sehr viele Vereine haben eigentlich ganz schnell gemerkt, mich hat man nie ganz. Und wenn man mich einfach lässt, dann hat man mich fast ganz. Mhm. Und wer das kapiert hat, hat mit mir wirklich lässige, erfolgreiche Zeiten gehabt. Und wo es halt nicht so funktioniert hat, dann hat man halt den Vertrag aufgelöst.
Also Sie brauchen die Freiheiten, um sich total auf etwas einzulassen?
Ja. Mhm. Ja, ich brauche die Freiheit. Ich brauche sicher auch das Vertrauen von Trainern und vom Umfeld, also vom Vereinsumfeld oder auch, also ich bin ja jemand gewesen, ich bin ja immer im Ausland, im Ausland immer geshootet, also ich bin immer zum Beispiel in Mädchenmannschaften, ich kann denen Training geben, ich bin go Match schauen und also wenn es einmal Ballmädchen gab, dann habe ich 10 hinter meinem Goal gehabt und die anderen 3 haben sich irgendwie über das ganze Feld müssen verteilen. Mhm. Also es kommt ja immer darauf an, wie man ja selber sich darauf einlädt und ich glaube, wenn man jemandem zeigt, mir ist es ernst, und ich möchte mich auch identifizieren oder darauf einlassen, dann kommt man auch viel Vertrauen über. Aber ich brauche meine Freiheiten. Das brauche ich. Also sei es, wie ich meinen Tag gestalte, ob ich jetzt Fußball und Hockey spiele oder teilweise halt auch sicher, wie ich meine Position interpretiere.
Wie viele Mal haben Sie sich in Ihrer langen Karriere gewünscht, Sie wären ein Mann?
Nie. Nie. Das Einzige, was mich vielleicht unterschieden hätte, ist, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen hätte.
Mhm. Aber ich hätte also hätten Sie jetzt ausgesorgt? Als Mann hätten Sie jetzt...
Also ich würde jetzt mal sagen, so wie ich meine Finanzen verwalte, ja, ich hätte sicher ausgesorgt. Aber also ich bin eine totale Macherin, ich bin ein Projektmensch. Also für mich ist das Finanzielle nicht so entscheidend. Also natürlich ich verkaufe mich nicht unter dem Wert. Aber ich habe jetzt weiss ich, ich habe jetzt eine neue Aufgabe. Und das finde ich lässig. Mhm. Und ich kann eigentlich nie wollen Mann sein. Es hat sich auch nie zu Debatten gestellt, würdest du gerne oder würdest du mit Männern oder so irgendetwas. Das ist so hypothetisch, ich kann mir so Fragen stelle ich mir eigentlich gar nicht.
Ich werde mit Ihnen nachher gleich noch ein bisschen darüber reden, wie das ist, wenn man einen Sport betreibt, der absolut im Schatten steht vom Mannensport und auch so ein bisschen mit den Klischees probieren aufzuräumen, die tatsächlich noch rum sind, erschütternderweise, wenn man sich umhört, was Männer so denken über Frauenfußball und Eishockey. Zuerst aber ein Musikwunsch von Ihnen, und zwar Fun featuring Chanel Monáe, We Are Young. Was ist das für ein Lied?
Das Lied hat uns während der ganzen WM begleitet. Also es ist ein super Refrain, um vor allem in der Kabine nach gewonnenem Spiel mitzuholen. Und das sind so viele Erinnerungen, die aufkommen an die WM in Amerika.
Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Yeah. the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Das ist Wunschmusik vom Fokusgast Katrin Lehmann, 32, ein sportliches Multitalent. Profikarrieren als Eishockeyspielerin und Fußballerin hat sie hinter sich in der Eishockey-Nazi und in der Fußball-Nazi. Und eigentlich, Katrin Lehmann, ist es falsch, dass Sie jetzt bei diesem Lied hier im Studio gesessen sind? Wann ist das Lied perfekt für Sie?
Wenn das Lied perfekt ist, ja. Wenn ich mit meinem Gabriolet durch München fahre, offen natürlich, der Tschutti, mein Hund, hinten drin, er hat auch eine Hundeflügerbrille. Und dann wird da die Leopoldstrasse auf und runter gefahren. Und ja, das muss schon sein.
Dann doch ein bisschen Fußballer-Luxus.
Lebensluxus.
Es gibt Kritiker, die sagen, wer so eine Karriere kann machen, wie Sie das machen, nämlich auf beiden Sportarten, so erfolgreich, das sagt ja schon ziemlich viel über das Niveau von diesen Frauensportarten aus. Sind das eifersüchtige Typen oder haben sie recht?
Also das sind Leute, die eigentlich grundsätzlich keine Ahnung haben. Mhm. Und zwar, es hat ja nicht damit zu tun, ob man das jetzt schafft, in zwei Sportarten drin sind, sondern es hat damit zu tun, wie viel Talent und Begabung und Fähigkeiten, dass man muss mitnehmen. Und sind wir ehrlich, ein Roger Federer könnte weit aufzuschütten. Mhm. Und er ist nicht der Einzige, der einiges, also zwei Sportarten können machen. Ich habe halt einfach beide Sportarten ausgenutzt, ausgelebt und mein Leben halt so geordnet, dass ich das auch machen kann. Und nochmal, ich denke einfach, weil der Faktor Geld nicht drin ist und mir nicht etwas kann verbieten, ist es einfach etwas anderes. Und dadurch, dass ich halt Profi gewesen bin, hat es oft gegeben, dass ich am Vormittag geshootet und am Nachmittag Hockey gespielt habe und am Abend halt dann nochmal Fußball gespielt habe. Also das hat es immer wieder gegeben. Und dann muss man sich halt einfach danach richten, einen Lebensalltag dazu machen. Also das ist ja, wie wenn jemand Journalist, Radioreporter und TV-Reporter gleichzeitig ist. Und es hat ja auch nichts damit zu tun, dass das gegenseitig abwertend ist. Sondern im Gegenteil, das, was man liest, hilft ja für alles miteinander. Und wenn ich halt auch mehr mag rennen, dann hilft das auch für alles miteinander.
Frauensport, Frauen-Eishockey, Frauenfußball wird in der Schweiz zumindest immer noch extrem stiefmütterlich behandelt, wird zum Teil auch belächelt, nicht richtig ernst genommen. Wie frustrierend ist das?
Also frustrierend gar nicht, weil ich meine, ich kann immer wieder müssen mit so Vorurteilen zu Gang kommen oder mit vielleicht entkräften oder entschärfen. Mhm. Also Frauenfußball ist vor allem in der Schweiz auf einem sehr guten Ast und ich denke, dass auch Martina Voss-Tecklenburg, die jetzt die Frauennazi übernommen hat, die eine international renommierte Spielerin und Trainerin ist, da nochmal einen grossen Schub reingibt. Ich meine, es gibt ja auch einige, die über Jassen und Fischen lachen. Mhm. Also gibt es auch einige, die halt über Frauenfußball oder Frauenhockey lachen. Und die muss ich ja nicht überzeugen, sondern die, die Sport cool finden und die kann man schon dafür begeistern.
Das Erstaunliche, das Erschütternde ist, dass es einfach sehr schnell immer gerade sexistisch wird, wenn es um Frauenfußball, Frauen-Eishockey geht. Ich habe mich im Vorfeld von dieser Sendung ein bisschen rumgelassen bei meinen männlichen Kollegen und habe gesagt, was kommt euch in den Sinn zum Thema Frauenfußball, Frauen-Eishockey? Sind Sie bereit, so mit mir so in die ganz tiefen Schubladen der Macho-Sprüche runtergehen und mal schauen, wie man das entschärfen kann?
Ja, ich sprich noch eine Glocke, wo ich den Joker nehmen könnte. Aber ich glaube, ich habe schon alles gehört in meiner Karriere.
Typisches Vorurteil, Erstligaspiel bei den Frauen haben Niveau von Krümpelturnier. Das kannst du nicht schauen.
Das kann ich durchaus mal vorkommen. Es kann aber auch durchaus vorkommen, dass Frauen, dass Herren Challenge liegen, ob der gleiche Seich ist.
Frauenfußball wird erst dann spannend, ein weiteres Vorurteil. Frauenfußball wird erst dann spannend, wenn Trikot enger und knapper werden.
Ja, also spannend ist ja immer so ein Begriff, wo jeder selber muss attraktiv muss werden, spannend muss er sein, dynamisch muss er sein. Ich finde schon auch, dass Frauen, dass viele Trikots könnten enger sein, aber nicht enger im Sinne von, dass man den Busen besser sieht, sondern dass Frauen Schnitt sind. Und mittlerweile sind ja sämtliche Sportartikelhersteller auf die Schiene gegangen. Und alle die das sagen, haben wahrscheinlich ganz lange weder sich mit Sport noch mit Frauen auseinandergesetzt, weil sonst wissen sie das nämlich.
Eishockey-Spielerinnen haben ja nicht mal genug Kraft, um die Ausrüstung zu tragen.
Das ist super. Aber das Beste ist ja, dass die Nationalherren ja ihre Materialwart haben und Taschen nie selber packen.
Und ihr habt...
Wir packen es selber. Nein, also ein echter Hockeyspieler trägt seine Taschen selber.
Auf dem Eis wie auf dem Feld alles Lesben- oder Mannsbilder?
ja, das ist leider nicht ganz der Fall. Wir haben viele Fußballerinnen, internationale Fußballer, die super Werbeverträge haben von grossen Modelabels. Fußball hat sich sehr entwickelt. Also mittlerweile ist es so, dass man, wenn man 13-jährige Mädchen sieht und die an einem vorbeilaufen, meint man, sie sind 16. Also das Erscheinungsbild hat sich unglaublich entwickelt. Und auch da einmal mehr jemand, der sich weder mit der Gesellschaft, wie die Frauen und Mädchen heutzutage aussehen, noch mit der Sportart an sich auseinandersetzt.
Können Sie sich erklären, wieso das sich das so festgesetzt hat und wieso das das Männer so beschäftigt?
Ja, also es ist natürlich immer noch, dass man, also allein die Konstellation, dass man sagt, Frauenfußball und Fußball. Man redet ja sonst, also wenn man in Unis irgendwelche Vorlesungsverzeichnungen nimmt, dann sieht man links Fußball, hinten dran Herren und dann unten dran Fußball, Volleyball, hinten dran Herren, Volleyball, Frauen, Tennis, Herren, Frauen. Und nur beim Fußball gibt es nicht einmal Herren, sondern es ist nur Fußball und unten dran Frauenfußball. Also allein schon, dass man diese Begriffunterscheidung macht, zeigt, dass doch Fußball etwas ganz, ganz Heiliges ist. Und indem man natürlich jemandem einfach salopp sagt, ja, das ist ein Scheissdreck, die können ja nichts und sehen alle beschissen aus, dann hat man das Gefühl, man tut jemandem, weil das macht man ja aus Leidenschaft, tut man jemandem das für verstampfen. Nur leider ist halt die Leidenschaft für die Sportart und nicht zum irgendwie irgendjemanden zu sein. Und darum hat man das nie können so ganz ausstampfen. Und so die Letzten, die meinen, sie können noch gegen antrampfen, die gehen dann eben so in die tiefe Schublade rein. Und man disqualifiziert sich immer ein bisschen selber.
Sie haben vorher gesagt, Sie hätten, glaube ich, schon alles gehört in Sachen Vorurteil. Welches Vorurteil ist jetzt nicht dabei gewesen, was Sie wirklich immer wieder müssen?
Also die klassische Frage ist, wie weit ist die Trainerkabine von der Fußballerin entfernt? Duschen oder im selben? Sind in dieselben Dusche, also in der gleichen Dusche? Ja, das sind eigentlich so die tiefen Klischee. Und natürlich wollen immer alle wissen, bis in welchem Niveau könnte eine super Frau, also jetzt die besten Fußballerinnen, bis in welches Niveau könnten die im Herrenbereich mitschalten.
Und was ist die Antwort?
Ja, das kann man eben so wirklich nicht vergleichen, weil ein 16-jähriger Bursch hat einfach mehr Kraft und ist viel schneller als jede austrainierte Frau, jede Athletin. Also von dem her kann man das überhaupt nicht vergleichen. Im Hockey ist es möglich als Goalie, also Florence Schelling, Patty Sauter, die haben ja alle schon oben raus gespielt. Dann ACB, dort ist es möglich, weil eben nicht eine Distanz physisch zurückgelegt werden muss, sondern es geht ja nur um Reaktionen. Da kann man schon mitnehmen. Aber sobald eine Distanz muss zurückgelegt werden, kann man das einfach mal. Der Jimmy Kronos hat auch nie gegen Steffi Graf gespielt. Also es ist wieder nur im Fußball, wo man einfach den Vergleich haben möchte. Man hat eben schon vielleicht ein bisschen Angst. Wie gut sind sie jetzt wirklich? Und man sieht das als Konkurrenz, anstatt dass man einfach sagt, hey, das ist cool, super, der Ottmar Hitzfeld soll Erfolg haben, Martina Voss soll jetzt Erfolg haben. Und darum geht es, es geht ja um die Sportarten.
Ja. Ich will gleich noch schnell so bei dem Vergleichenden bleiben. Was kann denn Frauenfußball, wo Männerfußball nicht kann?
Also die Atmosphäre ist ein ganz anderes. Das Zielpublikum von Frauenfußball, also Fans, sind Familien, sind also Freunde, sind Verwandte oder einfach Leute, die ohne Hooligans, ohne Besoffene, gemütlich mit den Kindern, die noch das Velo mitnehmen können, und man findet einen Parkplatz. Also man geht dort hin.
Das hat auch viel weniger Leute.
Nein, das würde ich so. Ich meine, der Champions League-Finale für Frauen im Olympischen sind 50.000. Also ich würde das nicht als wenig beurteilen. Es ist einfach eine friedliche Atmosphäre. Man geht dort hin und ist Teil von Event und geht wieder heim. Also ich denke, die Atmosphäre ist das, was der Frauenfußball ausmacht. Das andere ist natürlich auch, also wir haben einfach mal die physischen Voraussetzungen nicht, dass wir einen 70-Meter-Ball einfach anballern können. Und das heisst, wir müssen die 70 Meter vielleicht spielerisch übermitteln. Das heisst, wer jemand, der gerne spielerische Distanzüberbrückung sieht, der geht zum Frauenfußball. Was aber nicht heisst, dass 70-Meter-Ball nicht schön sind bei den Männern, sondern es ist einfach eine andere Spielweise.
Fußball oder vor allem Frauenfußball hat in anderen Ländern einen viel höheren Stellenwert. Sie selber haben auch in Schweden gespielt. Dort ist Frauenfußball total normal. Mit was hat das zu tun? Wieso ist das dort so anders als bei uns?
Also ich glaube, es ist fast wie andere Sportarten anders als in der Schweiz, weil Sport und Schweiz, das funktioniert einfach nicht. Also in der Schweiz, es ist nirgendwo, muss ich so viel in meinem zweiten Satz sagen, ich bin studiert wie in der Schweiz. Also wenn man in der Schweiz sagt, ich bin Sportlerin, egal ob es Fußballerin oder Hockeyspieler oder so, ich meine, das ist auch so ein Klischee, der ist einfach grundsätzlich dumm, oder? Zu viel im Pfosten gehöckelt oder 25 Mal in die Bande gecheckt worden. Also der hat nichts in den Birnen, oder? Und das ist so ein bisschen das, also wo einfach in der Schweiz abgestuft wird. Und auch zum Beispiel, wenn man in der Schweiz sagt, ich bin Trainer, dann denke ich, ja gut, und sonst geht's dir gut und hast noch einen Job, oder? Und wenn man in Deutschland sagt, ich bin Trainer, so, ah, du hast eine soziale Verantwortung. Mhm. In Schweden, wenn man sagt, ich bin Trainer, dann ist man gleichgestellt mit Lehrer. Und in Amerika ist Coach, also Coach Lehmann, ist wie wenn man da würde sagen, Doktor Lehmann. Also es ist ein Titel. Und allein von dieser Hierarchie her sieht man einfach, dass in der Schweiz der Sport keinen Stellenwert hat. Leider. Und also da könnten wir noch begeisterungsfähiger, wenn ich jetzt da die Handbewegung so typisch machen darf, also schon noch ein bisschen mehr ausleben.
Was müsste denn passieren? Was wären die Massnahmen? Jetzt bleib mal beim Frauensport, Frauenfußball, Frauen-Eishockey. Was müsste passieren, dass da etwas passiert, beziehungsweise welches Potenzial gesehen sie?
Also wenn man sieht, im Frauenfußball, wo wir über 21'000 lizenzierte Frauen und Mädchen haben, im Hockey, wo wir jetzt mittlerweile über 1'000 haben und durch die Bronzemedaille, die wir gewonnen haben, natürlich sehr viel reingeholt haben und hoffentlich auch der SFV sieht, dass wir auch in das Entwicklungsprogramm in Winterthur reingehen, ist es natürlich... Einerseits geht es darum, gute Infrastruktur zu schaffen. Das Problem ist, zum Beispiel Eishallen und Fußballplätze sind in der Schweiz sehr schlecht, also nicht so gross vorhanden. Aber man könnte eben, anstatt dass jetzt 7 B-Junioren und 7 C-Mädchen je auf einem halben Platz trainieren, könnte man das vielleicht ein bisschen optimaler zusammenschieben. Dann hätten noch 2 andere Mannschaften Platz. Also das ist mal das eine. Sicherlich auch die Wertschätzung, dass man sagt, hey, was kann man, also von Vereinen und auch von Wirtschaftsunternehmen, was bringt das, wenn ich heutzutage, wenn wir sehen, wie viel sind übergewichtig, weiss ich was, es gibt ja genug Kampagnen, was kann ich denn eigentlich in einen Verein investieren, indem sie zum Beispiel einen guten Trainer könnte mitzahlen könnten. Da kann ich auch etwas 1-zu-1 bewerkstelligen, indem ich sage, ich zahle den Trainer oder die Ausbildung. Und natürlich auch einfach, dass wir in der Zeitung, also wir sind relativ weit hinten im Bund, Sport. Ja, in Deutschland ist der zweite Bund der Sportteil. Mhm. Ja, und also in Schweden ist der Sport schon auf der Titelseite. Das sind so viele kleine Mechanismen, die natürlich könnten wachsen. Aber ich sage auch, wir Sportlerinnen und Sportler, wir sind absolut in der Verantwortung. Mhm. Also einerseits, also wenn ich jetzt gerade im Frauenfußball bleibe, es kann nicht sein, dass 21'000 Lizenzierte und zum Länderspiel gehen 1'000 Leute. Ja, wo sind denn die anderen 19'000? Also wenn wir uns selber nicht gegenseitig unterstützen, wer dann? Also da müssen wir schon noch selber auch in die Verantwortung kommen. Nicht immer sagen, die Medien müssen das schreiben oder so irgendetwas. Man muss es ja selber auch lebbar machen.
Hat es dann auch etwas zu tun mit den unterschiedlichen Geschlechterbildern von anderen Ländern und von uns? Also dass zum Beispiel die Schweden einfach andere Rollenbilder gelten?
Ja, also absolut. Also in Schweden hat es ja mehr Frauen im Parlament als Männer. Gut, ist sowieso ganz anders aufgebaut, als Sport generell. Also wenn man in Schweden einen Pausenplatz, ich mag mich noch erinnern, als ich in Stockholm rumgelaufen bin, sind wir joggen und gefragt, ja, was für ein Verein das denn da spielt? Ich sage noch cool. Und so, das ist kein Verein, das ist Primarschule. Mhm. Also wenn man einfach sieht, was für Infrastrukturen das da einfach gegeben sind. Und weil einfach der Sport hat in der Schweiz nicht wirklich eine soziale, wirtschaftliche und Bildungsbedeutung. Und in anderen Ländern eben schon viel mehr.
Mittlerweile ist es aber doch ziemlich normal, dass Mädchen shooten in der Schweiz. Also es ist auch total, dass Primarschülerinnen mit den Buben gehen shooten oder auch in reinen Mädchenmannschaften. Da trägt wahrscheinlich auch Frauenfußball-WM in Deutschland von letztem Jahr etwas dazu bei. Die hat den Frauenfußball ein bisschen salonfähig gemacht. Sie haben gesagt, das könnte eine neue Dimension einläuten für den Frauenfußball vor der WM. Wie sehen Sie es rückblickend? Hat es das bewirkt, was Sie sich erhofft haben?
Also ja und nein. Also dadurch, dass natürlich die Deutschen im Viertelfinale rausgefallen sind, ist die absolute Top-Euphorie nicht ausgebrochen. Aber die Stadien sind nach wie vor voll gewesen. Es war eine super Atmosphäre, fantastische Fernseh-Einschaltquote. Das heisst, das bedeutet eigentlich so viel wie, unabhängig ob der Gastgeber oder der Superfavorit Deutschland noch drin war oder nicht, das Interesse war gewaltig da. Und ich glaube, wenn man das betrachtet, dann sieht man schon, dass es eine neue Dimension ist. Das heisst, die Sportart an sich, der Event WM an sich, zieht, das Niveau ist da und es wird darüber berichtet. Und darum ist es schon international gesehen eine neue Dimension, die eingeläutet wird. Die Schweiz muss nur schauen, dass sie eben da nicht... den Waggon verpasst, anzuschliessen.
Mhm. Mhm. Was wäre denn das wirtschaftliche Potenzial, das drin liegt, wenn man auf Frauenfußball setzt und auf Frauen-Eishockey?
Ja, also ich denke sowieso, ein Frauensport generell ist noch so ein toter Markt, wo man denkt, also das Unternehmen, das jetzt endlich mal kapiert, der wird recht schnell viel Geld verdienen, weil Frauen sind loyal, sie sind kaufkräftig und mittlerweile macht jede zweite Frau einmal in der Woche Sport. Und zwar Sport was für sie Sport ist. Für manche ist es halt lang spazieren gehen, für die anderen geht es Karate oder sonst irgendetwas.
Fitness.
Genau.
Zumba.
Ja, genau. Also es gibt ja alle Möglichkeiten, aber sie macht das. Das heisst, sie muss duschen, sie muss sich schminken, sie braucht Handtücher, sie braucht Sportkleidung und so weiter. Und da drin liegt so viel Wirtschaft. Und vor allen Dingen, man sieht es ja auch, also ich habe jetzt zwei Unternehmen beraten, die eine Frauenfußballkollektion eingeführt hat. Und gerade mit Gründung eingeführt hat, nicht zuerst, jetzt machen wir eine Herrenkollektion, wenn sie dann läuft, machen wir dann etwas für die Frauen, sondern gesagt haben, wir machen Fußball und Fußball ist für euch Herren und Frauen. Und die Dankbarkeit, dass endlich einfach mal ein Unternehmen kommt, klar, sie haben mein Know-how eingekauft, ja, aber die Dankbarkeit, dass endlich mal einfach jemand kommt, Fußball, cool, es gibt beides, ist, also die Absatzzahlen sind sehr gut.
Sie haben jetzt eben Ihre momentanen Engagements angesprochen. Ich werde nachher mit Ihnen noch ein bisschen darüber reden, auf was Sie sich jetzt fokussieren. Und dann werde ich auch noch das kleine Büchli genauer anschauen nach Ihrem nächsten Musikwunsch. Ein kleines Büchli, was ist das für ein Format? Nicht einmal A6. Ja. Kleiner als eine Postkarte. Kleiner und dort drin steckt Ihre gesamte 26-jährige Karriere, seit sie 6 sind. Da schauen wir nachher noch rein, hören zuerst aber noch ganz einen speziellen Musikwunsch von Ihnen, und zwar ein Lied, das Sie selber geschrieben haben.
Ja, «The Time Is Now», das war der Olympiasong vom Swiss Olympic Team von Vancouver 2010. Das ist sicher auch eine Geschichte, die mich auszeichnet, also eigentlich eine verrückte Idee umgesetzt.
Ja. So macht sie es. Sie setzt sich etwas in den Kopf und setzt ihn auch um. Kathrin Lehmann, heute Abend Gast im Fokus. da singt sie gerade selber mit. Unser Fokusgast von heute Abend, Kathrin Lehmann, ehemalige Nazi-Fußballerin und Nazi-Eishockey-Spielerin. Eine Frau, die zielstrebig ihre Karriere verfolgt hat, die ansteht, pointiert, ihre Meinung vertritt. Auf dem Eis, in der Garderobe oder auch in Kolumnen. Sie haben ja über längere Zeit an meine Kolumnen geschrieben, in verschiedenen Sportmagazinen. Haben das ganz bissig gemacht, witzig, unverblümt und haben zum Beispiel Stellung genommen zum Thema Speuzen vor dem Goal.
Ja. Ja, das stimmt.
Was ist das Problem mit dem Speuzen vor dem Goal?
Ja, also das sind einfach immer die Stürmer, wenn sie eine grosse Chance vergeigen, dann haben sie immer das Gefühl, sie reinigen sich reinigen von dem peinlichen Moment, in dem es einfach über den Nadel kodert. Und wenn man eben Goalie ist, dann muss man ja immer wieder da in dem Bereich am Boden und ab und zu ist halt eben der Kopf dabei und also es gibt nichts Grusigeres, als wenn man hechtet und echt, man schmiert seine Backen mit dem Koder vom anderen voll. Also ja, und darum habe ich gedacht, ich könnte da irgendwie einfach mal Stellung dazu abgeben.
Jetzt gerade nochmal doppelt unterstrichen.
Ja, auf genau.
Ein weiteres Thema, das Sie beschäftigt hat in Ihren Kolumnen, Eishockey spielen ohne Vollschutz.
Ja.
Vor allem bei den also die Männern sind ja. Das, die die Möglichkeit ja. Haben. Dort ist es nicht obligatorisch.
Nein, es ist nicht obligatorisch und mit 18 darf man ja dann das Gitter wegnehmen. Und das ist in der Nacht vom 17. zum 18. Geburtstag, ich rufe alle Junioren das Gitter ab. Oder die Plexi und dann sehen sie plötzlich das ganze Spiel. Also sie sagen, das erste Mal sagen, nein, man sieht es also schon besser. Ja, und ich meine, davor haben sie irgendwie 12 Jahre lang mit Gitter gespielt und haben anscheinend nichts gesehen. Also das sind so Sachen, wo ich einfach sage, da könnte die Krankenkasse einfach mal einmal kurz überlegen, einen Riegel vorschieben und dann immer noch sagen, du, ist auch überlassen, über mit oder ohne, wenn wir zahlen einfach nicht.
Und auch ein Thema, das Sie beschäftigt hat, Duzis bei Sportlern.
Ja.
Wir machen jetzt das Gespräch per se, das ist ja. Ihnen, glaube ich, recht.
Ja,
was ist denn das Problem, wenn man kommt und sagt, hoi Kathrin?
Also ich reg mich dann so auf, weil ich einfach, also ich bin jemand, der sehr hierarchisch denkt und ich finde, sie gehört einfach dazu. Also nicht nur mit Hierarchie, sondern auch einfach mit dem Respekt vor der ganzen Person. Weil, ja, natürlich bin ich Sportlerin, aber in dem Moment, wo ich interviewt werde, dann werde ich irgendwie der ganze Mensch interviewt und einfach immer, nur wenn man schwitzt und stinkt und vielleicht ein bisschen blöd aussieht, kann man dann an du sagen. Also das finde ich so unmöglich und das ist eben auch ein Grund, also auch eins, wo der Sport abwertet in der Schweiz, oder? Wenn man einfach gerade per du ist miteinander, das kann ich nicht haben.
Also man merkt, da sitzt jemand im Studio, der weiss, was sie will, der eine dezidierte Haltung hat. Ist das bei Ihnen schon immer so gewesen? Sind Sie schon als Mädchen gewesen, die gewusst hat, ich werde mal Eishockey-Profi?
Nein, also ich habe nie gesagt, ich werde Profi. Ich habe einfach gesagt, ich spiele Hockey und ich spiele Fußball. Also ich mag mich erinnern, ich bin mit 9 in FC Küsnacht und als ich 8,5 war, bin ich zum Präsidenten am Schüli. Das ist so ein Küsnacht-Schulturnier. Und bin zu einem Mann und habe gesagt, ja, ich würde jetzt gerne auch im FC kommen und wo ich mich jetzt anmelden muss. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, ja, ich wüsste nicht, ob die Mädchen kommen dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will ja eigentlich shooten. Ob denn das kein Shooting-Verein sein? Ja, doch schon. Und dann habe ich gesagt, gut, also dann... Und dann war er so perplex und dass ich da jetzt einfach nicht und ich habe ja nie unterschieden, ich kann einfach das wollen machen. Also ich würde schon sagen, ich bin jemand gsi, wo immer das, was ich jetzt habe, nicht wollen machen, aber es ist nicht so, dass ich gemacht habe, was ich wollte. Ja. Mhm. Aber wenn ich etwas will, habe ich dann immer einen Weg gefunden, dass das geht.
Ich habe vor dem Gespräch noch kurz mit ihrer Mutter telefoniert und die hat mir von dieser Situation erzählt, wo sie mit 18 nach Hause gekommen sind und gesagt haben, Mami, ich habe jetzt einen Vertrag, ich shoote in der deutschen Bundesliga. Also sie sind eine, die ihr Umfeld vor vollendete Tatsachen stellt.
Ja. Manchmal schon. Ja, also, ja. Ja, also, ja. Das kann man so sagen. Also, was ich vorab sehe, tue ich schon vorbereiten. Aber ja, das ist ja wirklich eine vollendete Tatsache. Also, ich mag mich erinnern, ich bin von Mannheim zurück auf Zürich gefahren, habe einen Vertrag unterschrieben und habe nach Hause angerufen und ich habe gewusst, ich muss meinen Bruder auf meine Seite bringen.
Sie haben zwei ältere
Brüder. Ja, ich habe zwei ältere Brüder. Also der mittlere, der Thomas, weil er ja auch sehr ein guter Fußballer war oder immer noch, hat halt nicht Fußballkarriere eingeschlagen. Und habe nach Hause gerufen und ich habe so gehofft, dass er abnimmt. Dann hat er abgenommen und hat gesagt, geh in dein Zimmer, mach die Türen zu, wir müssen einen Strategieplan ausarbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist passiert? Du bist verletzt, was hast du gemacht? Autofall. Ich so, nein, ich bin im Zug und ich habe einen unterschriebenen Vertrag in der Bundesliga. Und dann war es ruhig gewesen. Und dann ist er, ja, super. Und dann, also natürlich ein bisschen anders ausgedrückt, aber das sage ich jetzt da nicht. Und ich so, ja, jetzt müssen wir nur das Mal mit dem Papi noch irgendwie zubringen, weil ich mache ja eigentlich Matur in 3 Monaten. Mhm. Und ja, und dann haben wir das beratschlagt. Aber ich habe ja dann immer auch eine Lösung parat. Also es ist ja nicht so, dass ich dann sage, ja, jetzt weiss ich aber nicht, wie ich das weitermachen soll. Ich habe dann eine Lösung gehabt und ein Konzept und so mache ich es. Und ich habe dann einfach meine Eltern noch dazu bringen, dass sie mich am Sonntagabend am Mais am Bahnhof kommen abholen, weil sonst wäre ich gar nicht mehr heimkommen.
Wie sind Sie denn überhaupt als Mädchen mit dem Eishockey in Kontakt gekommen? Also Ihre beiden Eltern sind Turnlehrer, das ist mal schon etwas, was Sie mit in die Wiegen bekommen haben. Wie hat das stattgefunden?
Ja, also eigentlich ist meine Mami die Schule, das sage ich wahrscheinlich alle daheim, ja, so klar, 2 ältere Brüder. Nein, meine Mami hat beim Fletcher Kruckhuis nach der Schlittschuhschule geleitet und meine Brüder haben dort zwar auch gespielt, aber eigentlich hauptsächlich, weil meine Mami da war. Und als ich 4 war, hat der Verein sie gefragt, ob sie es weitermachen würde. Und hat gesagt, ja, aber nur, wenn sie mich aufs Eis nehmen darf, weil sie tut nicht für mich einen Babysitter suchen, damit sie andere Kinder unterrichten kann. Und dann hat der Verein gesagt, ja, das ist gleich. Und dann bin ich also dort, wo meine Mami war, bin ich auch gewesen und habe dabei gelernt, Schlittschuhen. Und dann ist der Schritt natürlich nicht mehr weit gewesen, zum Hockeylen.
Und dann ist irgendwann das Büchli ins Spiel gekommen, wo sie da bei sich haben, ein kleines Büchli mit einem blauen Pinguin vorne drauf, was heisst Viva Penguin.
Ja, Viva Penguin.
Dort drin ist Ihre gesamte Sportlerkarriere, und zwar in Zahlen und Fakten. Was bedeutet Ihnen das Büchli?
Also sehr viel Stolz. Ich tue gerne drin Blätter. Ich bin auch ein Statistikfreak, also ich rechne immer alles Mögliche aus. Und es bedeutet auch, dass ich wirklich jedes Länderspiel, jedes Goal in meiner Hockeykarriere darauf verewigt ist. Und von ganz vielen Sachen weiss ich es noch, wie es passiert ist oder wann passiert ist, die wichtigen Goal. Und das bin ich. Also in einer auseinandergehenden, klappenden Büchli sind 26 Jahre Karriere drin.
Es gibt Fotos davon auf drs3.ch, dass man sich anschauen kann, wie das genau aussieht. Verblüffend ist ja, dass die 26 Jahre da drin Platz haben. Es hat noch ein paar Seiten frei.
Es ist ja nicht so, dass ich nie mehr Sport machen will. Also vielleicht nicht aktiv, aber ich komme ja sicher in einer anderen Funktion zurück. Und
was ist der letzte Eintrag?
Der letzte Eintrag ist Burlington, Finnland, 14. April 2012, 6:2. Das Bronzemedaillenspiel an der WM und mein letztes.
Und das ist aber auch dort einfach pure Fakten. Nicht noch irgendwie ein Yeah hinten dran oder Ausrufezeichen oder ein Herzchen.
Nein, nichts. Also was ich gemacht habe, ist also die Länderspiele, die wir gewonnen haben, das Kreuzchen, die wir verloren haben, das Rundummeli. Und früher hat es ja noch Unentschieden gegeben, die haben ein Strichchen gehabt. Und es gibt so viele kleine Geschichten, also wie viele in meiner Karriere. Es schliessen sich immer ganz viel Kreis, dass ich zum Beispiel in meinem 200. Länderspiel habe ich so den 100. Sieg mit der Nazi können feiern. Und das sind also alles so kleine Sachen, die sich halt den Kreis schliessen. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass sich viele Sachen im Sport nicht per Zufall ereignen.
Zum Beispiel, also was sind Sachen, die Sie bis jetzt gefühlt haben, da hat Schicksal oder was ist es denn, was mitspielt, wenn nicht der Zufall?
Also sicher Beständigkeit. Also ich nehme jetzt einfach gerade ein konkretes Beispiel, gut, Bronzemedaille. Ja, also vor 4 Jahren gegen Finnland auch in China haben wir das Bronzemedaillenspiel gehabt. Wir haben es verloren. Wir haben kurz vor Schluss vom ersten Drittel das 1-1 bekommen durch Videobeweis. Wir haben wie so 4 Jahre müssen dafür arbeiten, dass wir vielleicht das nochmal schaffen. Mhm. Wir sind wieder gegen Finnland im Bronzespiel gewesen. Kurz vor Ende, erstes Drittel, können wir 1 Sekunde vor Schluss das 1-1 gut geschrieben über durch einen Videobeweis. Also ich glaube einfach, dass schon so kleine Sachen einfach sich summieren, wenn man dranbleibt und das als Erfahrung also akzeptiert. Es geht darum, dass man Niederlagen einfach mitnimmt. Ja. Oder auch die Olympia-Qualifikation von Turin. Wir haben die 6 Sekunden vor Schluss geschafft in Peking und unter unmöglichen Umständen. Und 4 Jahre vorher, und die 6 Spielerinnen, außer die das Goal geschossen hat, also 5 Spielerinnen, sind auch 4 Jahre vorher, wo wir gnadenlos versagt haben gegen Salt Lake City, am Schluss auf dem Eis gewesen. Also ich bin Statistikfreak, das sind so kleine Sachen, die man dann halt einfach weiss. Und wir 5 haben praktisch die Prüfung nochmal machen können und wir haben es dann geschafft. Also das sind dann alles so Sachen, wo ich sage, bleibt man dran. Ich sage nicht, es muss immer erfüllen. Aber man braucht den Effort, den Mut, dass man eine Tür aufmachen kann. Aber das Zimmer ist ja dann nicht immer möbliert. Mhm. Ja? Also mit einer Niederlage kommt vielleicht mal ein Tisch rein und dann beim nächsten Mal hängt man dann schön Medaillen rein.
Sie haben 2006 sind Sie zurückgetreten aus der Fußballnazi, wenn es mir recht ist. Jetzt eben aus der Eishockey-Nazi. Es ist die Lehre da, die Sie vorher gesagt haben, wo manchmal kommt der Schmerz, dass das nicht mehr rum ist, können sich so international messen auf Top-Niveau. Wie sieht jetzt Ihre Zukunft aus? Sie haben da eben schon drin investiert. Sie haben 2 Studien abgeschlossen. Was machen Sie mit Ihrer Zeit, die plötzlich wieder rum ist?
Also, ich habe gemeint, jetzt habe ich Zeit. Also, es ist eigentlich überhaupt nicht so, dass ich jetzt Zeit habe. Ich habe also einerseits schreibe ich meine Doktorarbeit an der TU München. Ich unterrichte an der TU München. Ich bin selbstständig. Das darf ich jetzt also schon sagen, Busch, das ist eine Kult-Hockey-Marke da in der Schweiz. Ich bin Hauptimporteur in Deutschland. Ich habe eine Leitung jetzt wirklich aus heiterem Himmel bekommen von einem Masterstudiengang in einer Privatuniversität in Deutschland. Also jetzt auch vorher habe ich gesagt, dass Unternehmen sich plötzlich anfangen für mich zu interessieren. Mhm. Ich bin natürlich jemand, der sportlich verankert ist, sicher medial auch gut vernetzt ist. Ich habe viel mit den Botschaften zusammengearbeitet. Also ich kann allen nur sagen, Botschaften hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie ein graues Gebäude ist, wo man den Pass gar verlängern kann, sondern das sind aktive, lebendige Beziehungen. Und jetzt fangen halt Unternehmen an, zu sehen, dass da eben Katrin Lehmann wieder ein Gesamtpaket ist. Und zwar einerseits habe ich die wissenschaftliche Schiene. Ich unterrichte, also ich kann mit Leuten umgehen, ich kann Spitzensport geben, ich kann unter Druck Leistungen bringen und ich habe ein grosses Netzwerk und ich kann Menschen faszinieren. Und jetzt geht es halt für mich darum, dass ich das neue Paket erkenne und möglichst geschickt verkaufe und dass ich auch etwas finde, wo mich erfüllt. Aber ich muss schon schauen, also ich möchte, wie auch jetzt, ich möchte nicht 100% angestellt sein. Ich möchte meine Selbstständigkeit behalten und auch, dass ich halt Raum habe, zurück in den Sport zu gehen.
Also ich habe gesehen, Sie haben jetzt gerade wegen beruflicher Überbelastung ein Camp absagen. Ja. Das ist ja dann wahrscheinlich auch etwas, das tut dann weh. Jemand, wo so engagiert ist, drin eben auch Faszination weiterzugeben an junge Mädchen.
Ja, vor allem, also ich mache seit 7 Jahren meine Mädchen-Fußballcamp. Ich werde das ja mein 1000. Mädchen haben. So viel zum Thema Statistik. Also über 2. ich weiss, also ich kann alles, wie viel, dass ich in den Verein gebracht haben, wie viel shootet. Das sind schon Momente, wo ich merke, das tut weh. Aber das sind halt auch Momente, wo ich... Also ich meine, einem Mädchen am 5 sagen, du jetzt mit mir zusammen rum und sie fängt an zu heulen und fragt, ob man morgen weiter shootet. Das sind dann schon Momente, wo ich merke, ich kann jemandem etwas geben. Jetzt ist gerade wirklich, ich bin schon recht am Rudern, dass ich da meine Strömung finde oder einfach meinen Ruderschlag. Oder? Also jetzt muss ich ja, früher haben wir gewusst, 7-mal Training und dann ein bisschen runter und dann gehe ich noch in Massage und ein bisschen Sauna und gut essen und dann habe ich es gehabt. Und jetzt muss ich ja plötzlich irgendwie einen anderen Rhythmus finden, wo ich merke, wo mir gut tut. Und also ich habe zum Beispiel momentan ein unglaubliches Bedürfnis zum Trainieren und ich kann einfach die Zeit gerade nicht. Und es ist schön, dass ich ein anderes Bedürfnis habe, jetzt nicht zum Besserwerden und erfüllt sie oder mit anderen mich zu treffen, sondern weil ich mich gut fühle. Ich möchte mich befreien auch gerade. Also, das sind jetzt schon schwierige und sehr spannende Momente. Also, ich muss mich überhaupt nicht beklagen. Aber wenn man gerade so drin ist in dieser Phase, ist es nicht immer einfach.
Wer so intensiv Spitzensport betrieben hat wie Sie, der wird ja geprägt durch das. Also, das lässt einem, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Ich weiss auch nicht, die Mentalstärke angeht oder auch das Durchbeissen oder so. Wie hat Ihre lange Karriere Sie geprägt? Was haben Sie gelernt aus dieser Sportzeit, ganz konkret jetzt auch für die Zeit nachher?
Also ich kann unglaublich gut mit Kritik umgehen. Mhm. Also ich glaube, das ist schon etwas, was der Spitzensport der Wirtschaft kann bringen. Ja, also das Erste, was wir machen, sind die Analysen. Was kann man besser machen? Ich weiss, dass Fehler passieren. Und ich weiss aber auch, und das ist sicher das Teamfähige, nicht jeder Fehlpass ist gefährlich. Sondern kann eine neue Situation erbringen und vielleicht einen Angriff auslösen. Also ich glaube, das nüchtern und neutrale, zielorientierte Denken, anderen müssen es vertrauen, andere Leute müssen es führen. Also ich bin eher jemand, der führt. Mhm. Also ich tue aber gleichzeitig gerne ausbilden. Also das ist so ein da. Das nehme ich sicher mit und umgehe mit Druck. Also und auch, dass Menschen versagen oder dass Menschen Nerven verlieren. Also eben, ich meine, wenn es um Selektionen von Olympischen Spielen geht oder um Tod oder nicht Tod, um Abstieg oder nicht Abstieg, um Sieg oder Niederlage. Wir Sportler, wir lechzen ja nach diesen Spielen. Wir suchen das und sagen, und jetzt will ich es zeigen. Wenn jetzt halt irgendein Event ist und man verantwortet, weiss ich, was Budget von 100'000 und 700 Leuten, dann ist das der Moment, wo ich suche. Und das ist ja das, was ich suche jetzt in meinem Arbeitsleben. Weil dafür, das möchte ich, den Kick. Und ich weiss, dass es kann erfolgreich sein und nicht erfolgreich sein.
Ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft viel Fehlpass, die aber gleich etwas Gutes auslösen und viel Spass und Engagement mit Ihren jungen Mädchen auf dem Rasen, noch auf dem Eis, wenn sie noch auf dem Eis sind. Und an den Tagen, wo sie, wie haben sie es am Anfang gesagt?
Umgageln,
dass sie von denen auch ein paar haben. Danke vielmals, Kathrin Lehmann, dass Sie heute Abend hier im Fokus waren.
Danke Ihnen.
Teaches every little boy and girl to earn as much as they can possibly, then turn around and spend it foolishly. We created us a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to grow and blow it all. So we're shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more. A lot more than we had before. So take me to the on your home, consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take me to the nearest store. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful. Let's swing. Dig deeper in your pocket. Oh. Yeah. Come on, I know you got it. Dig deeper in your wallet. Oh, all we ever want is more. A lot more. So take me to the nearest store. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful thing. But yeah, lots of diamond rings. The happiness it brings. You live like a king with lots of money and things. Ka-ching!